Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 4. Extrem rechte Parteien in den Parlamenten. Von Jana Merkel und Tim Schulz.
April 1998 in Sachsen-Anhalt. Es wird Frühling und es ist Wahlkampf. Die Landtagswahl steht kurz bevor. Eine Partei fällt dabei besonders auf. Auf ihren Plakaten und Aufklebern stehen Parolen wie diese.
Lass dich nicht zur Sau machen, kriminelle Ausländer raus, wählt Deutsch, wählt DVU.
Es ist die rechtsextreme Partei Deutsche Volksunion, kurz DVU, die 1998 mit solchen Slogans zur Landtagswahl antritt. In den Umfragen vor der Wahl steht die rechtsextreme DVU bei maximal 6%. Doch dann kommt der Wahlabend. Der 26. April 1998. Die DVU zieht mit 12,9% der Stimmen in den Landtag ein und liegt damit deutlich über den Umfragewerten. 16 Abgeordnete der rechtsextremen Partei schaffen es ins Landesparlament. Damit hat die DVU das bis dahin höchste Wahlergebnis einer rechtsextremen Partei bei einer Landtagswahl erzielt. Bald nach der Wahl zerstreitet sich die DVU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Schon 1999 treten mehrere Abgeordnete aus der Fraktion aus. Es folgen Mitgliederschwund und 2010 die Fusion mit der ebenfalls rechtsextremen NPD. Die NPD wiederum schafft 2004 den Einzug in den Sächsischen Landtag, 2006 dann auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie kann sich in beiden Ländern für zwei Legislaturperioden halten. DVU und NPD. Zwei rechtsextreme Parteien, die damals mit ihrem Einzug in Landesparlamente Schlagzeilen machten. Doch auch heute gibt es rechtsradikale und extrem rechte Parteien, die um Wählerstimmen werben. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern. Und sie gewinnen an Zustimmung. Wie agieren diese Parteien, wenn sie es in die Parlamente schaffen? Welche Themen setzen sie dort? Und wie gehen die anderen Parteien mit ihnen um? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Als erstes schauen wir uns das auf europäischer Ebene an, im Europäischen Parlament. Im zweiten Abschnitt zoomen wir aus der europäischen Ebene heran in die deutschen Parlamente. Wie treten extrem rechte Parteien hier auf? Wie verändern sie das politische Miteinander und welche Ziele verfolgen sie? Im dritten Teil beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Folgen es für den demokratischen Rechtsstaat haben könnte, wenn eine autoritäre, extrem rechte Partei in einem Bundesland die stärkste Kraft wird und die Regierung übernimmt. Für jeden dieser drei Themenkomplexe haben wir jeweils einen kompetenten Interviewpartner gefunden. Los geht's mit dem Europaparlament. An dieser Stelle erstmal ein paar Zahlen und Fakten. Im Europäischen Parlament sitzen 705 gewählte Abgeordnete aus den 27 Mitgliedstaaten der EU. Die Abgeordneten sind in Fraktionen aufgeteilt, und zwar nicht nach Staaten sortiert, sondern nach ihrer politischen Ausrichtung. Es gibt, Stand März 2024, 7 Fraktionen im EU-Parlament. Darunter eine christdemokratische, eine grüne, eine linke, eine sozialdemokratische und eine liberale. Die Fraktion, in der sich eine Reihe von radikal bis extrem rechten Parteien zusammengeschlossen haben, heißt Identität und Demokratie, kurz ID. In der ID-Fraktion sind 59 Abgeordnete aus 8 extrem- und radikal rechten Parteien vertreten. Dazu gehören der Vlaams Belang aus Belgien, die Estnische Konservative Volkspartei, die österreichische FPÖ, die Dänische Volkspartei, der Rassemblement National aus Frankreich, die Tschechische Partei Freiheit und direkte Demokratie, die AfD aus Deutschland und die italienische Lega.
Die Lega verliert gerade an Bedeutung, aber es gibt sie nach wie vor und sie war auch auf europäischer Ebene in den letzten Jahren eigentlich ziemlich relevant. Und es gibt so eine Reihe osteuropäischer teils Newcomer, teils sozusagen Wiederkehrer, die aber gerade groß im Aufwind sind. So, also namentlich in Rumänien, in Bulgarien vor allen Dingen. Was die für eine Bedeutung bekommen, wird sich jetzt zeigen. So. Genau. Was vielleicht auch noch relativ neu ist, ist, dass es in Portugal eine extrem rechte Partei gibt, die gut abschneiden wird bei den Europawahlen.
Das ist Jan Rettig. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren damit, wie die extreme Rechte auf europäischer Ebene agiert. Die europäischen Rechtsaußenparteien sind Inhalt seiner wissenschaftlichen Forschung und seiner politischen Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Jan Rettig schreibt darüber beispielsweise auch im Fachblatt Der rechte Rand. Nicht alle extrem- oder radikalrechten Parteien sind in der ID-Fraktion organisiert, erklärt Jan Rettig. Die ungarische Fidesz-Partei von Premierminister Viktor Orban ist zum Beispiel aktuell fraktionslos. Und die polnische PiS oder die postfaschistischen Fratelli d'Italia bilden gemeinsam mit sehr konservativen Parteien die Fraktion der Konservativen und Reformer, kurz EKR. Im Juni 2024 wird das Europäische Parlament neu gewählt. Jan Rettig hat sich angeschaut, welche Themen die radikalen und extrem rechten Parteien im EU-Parlament bisher setzen. Inhaltlich einig seien sie sich vor allem, und wenig überraschend, beim Thema Flucht und Migration.
Das ist bei den allermeisten Parteien relativ klar und eindeutig. Da soll Europa abgeschottet werden. Nicht europäische Geflüchtete sollen eigentlich raus oder gar nicht erst reinkommen. Asyl wird, also die Radikaleren stellen das Asylrecht ganz in Frage. So. Ansonsten gibt es das in Abstufung, aber sozusagen auch bei vielen Parteien.
Aber es sei eben nicht nur das Thema Migration, analysiert Jan Rettig.
Wir finden in ganz vielen Programmen alles das, was wir eben hier von der AfD kennen, Richtung, was so sich als antifeministisch beschreiben lässt. Also den Rückbau von reproduktiven Rechten, von Rechten für queere Menschen und so weiter. Bei der Klimafrage, ich sage, sind sie sich auch weitestgehend einig. Es gibt da Unterschiede in dem Grad der Leugnung des Klimawandels beispielsweise oder des Anteils des Menschen an diesem Klimawandel. Da unterscheiden sie sich, wo sie sich aber einig sind, ist, sagen, dass die politische Behandlung eigentlich eine Hysterie sei und nicht der Sache angemessen.
Nicht ganz so einheitlich sei das Bild bei den großen außenpolitischen Fragen. Uneinig seien sich die Rechtsaußenparteien vor allem beim Verhältnis zu Putins Russland.
Da gibt es große Unterschiede jetzt gar nicht innerhalb der ID-Fraktion, aber es gibt ja noch andere extrem rechte Parteien wie die spanische Vox oder eben die italienische Fratelli, die in anderen Fraktionen unterwegs sind, die deutlich antirussische Positionen haben. Aber also da ist die extreme Rechte insgesamt sozusagen eher gespalten an der Frage.
Und auch in der Wirtschaftspolitik und bei sozialpolitischen Fragen gäbe es durchaus Unterschiede zwischen den extrem rechten Parteien im EU-Parlament.
Ich würde sagen, der Großteil ist eher neoliberal, quasi modernisiert ausgerichtet so. Und selbst bei den Fratelli, die ja quasi in so einer Traditionslinie zum korporatistischen historischen Faschismus sogar stehen, sieht man jetzt ja an der Politik sozusagen, dass es eher sozusagen Ausverkauf staatlicher Institutionen stattfindet. Aber ist das Beispiel des Rassemblement, Anfang der 70er relativ neoliberal gestartet, sehr absolut und neoliberal gestartet. Und die haben mittlerweile ein sehr ausgebautes Sozialstaatsprogramm. So, jetzt waren die noch nicht in der Position, das umsetzen zu müssen. Das wäre natürlich erstmal spannend zu sehen, was davon dann passiert. Aber die haben tatsächlich eher staatsinterventionistische, markteinschränkende Elemente in ihrem Programm. Ist aber auch eine der wenigen Parteien auf dieser Seite des Spektrums, wo ich das so explizit sehe.
Einerseits haben die Rechtsaußenparteien einen sehr ausgeprägten nationalen Fokus. Andererseits arbeiten sie im EU-Parlament über Ländergrenzen hinweg durchaus zusammen, beobachtet Jan Rettig. Das wirke nur auf den ersten Blick wie ein Widerspruch, meint er.
Was den Widerspruch angeht, dass Nationalisten international zusammenarbeiten, das ist natürlich was, was sie auch realpolitisch immer wieder auseinanderbringt. Also ich nehme zum Beispiel jetzt den Fall der waren Finnen, die sind mit dem NATO-Beitritt Finnlands auch aus der ID-Fraktion ausgetreten, mit Blick auf, was sich auch bewahrheitet hat, dass sie auch eben in eine nationale Regierungsverantwortung kommen und sich dann natürlich quasi
staatstragend an der Stelle eher sozusagen für so eine Pro-NATO-Position aussprechen müssen, was sie jetzt so aktiv gar nicht tun mussten. Aber das widerspricht auf jeden Fall einem Großteil der Position in dieser Fraktion. Und da haben sie die Konsequenz gezogen. Da geht es jetzt um 2 Abgeordnete nur, aber da hat sich das dann mal ausgeschlossen.
Neben der Abschottung vor Migration sind sie sich vor allem in einem weiteren Punkt einig. Sie lehnen die EU in ihrer aktuellen Gestalt ab, sagt Jan Rettig. Die Forderungen reichen von starkem Rückbau bis zur vollständigen Abschaffung der EU. Und dennoch legen diese Parteien viel Wert darauf, im EU-Parlament dabei zu sein. Weil sie hier die Chance auf politischen Einfluss sehen, meint Jan Rettig.
Ich glaube, dass es auch in der extremen Rechten quasi ein Anerkennen realer Verhältnisse und Entwicklungen gibt. Und aus der Perspektive, wenn man das anerkennt, dann sind auch extrem Rechte, die jetzt nicht völlig sich ins Abseits stellen wollen, natürlich interessiert daran, dort mitmachen zu können, wo die Dinge verhandelt werden. So, und aus der Perspektive, also so kann man vielleicht sich vielleicht auch einem Verständnis nähern, wie ein Rassemblement National unter Marine Le Pen funktioniert, im Unterschied zu ihrem Vorgänger, ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der quasi eher ideologischer Überzeugungstäter war, während Marine Le Pen tatsächlich eher eine Machtperspektive hat. Und aus dieser Perspektive einzelne ideologische Fragmente so ein bisschen in den Hintergrund stellt oder teilweise sogar aufgibt und sich dann aber auch zum Beispiel von einer zu radikal erscheinenden Remigrations-AfD abgrenzt, damit sie sozusagen respektabel werden kann, an den großen Tischen mitzusitzen.
Die französische extremrechte Partei Front National wurde 2018 umbenannt in Rassemblement National. Von der Nationalen Front zur Nationalen Versammlung. Die zentrale Führungsfigur ist Marine Le Pen, die Tochter des Parteigründers und ehemaligen Vorsitzenden Jean-Marie Le Pen. Ihn hat sie aus der Partei geworfen. Marine Le Pen war Präsidentschaftskandidatin und führt die Fraktion des Rassemblement in Frankreich. Jan Rettig über die Bedeutung des EU-Parlaments für die französische Rechtsaußenpartei.
Ich kann jetzt sozusagen ins Detail mal gucken. Es ist zum Beispiel für den französischen Front National lange Zeit total wichtig gewesen, dort präsent zu sein, weil sie aufgrund ihres Wahlsystems in Frankreich permanent unterrepräsentiert waren dort. Im Europaparlament aber nicht, weil dort schon immer Repräsentativität vorgeschrieben war bei den Wahlen. Und entsprechend hat eben Jean-Marie Le Pen das lange Zeit als Bühne nutzen können.
Nicht zuletzt sei es für die Parteien auch finanziell attraktiv, im EU-Parlament vertreten zu sein. Denn die Abgeordneten würden mit finanziellen Mitteln ausgestattet, mit denen sie wiederum von Brüssel und Straßburg aus extremrechte Strukturen unterstützen könnten. Mit Blick auf die eigentliche Arbeit im Parlament stellt Jan Rettig Folgendes fest.
Sie sind relativ aktiv, was beispielsweise parlamentarische Anfragen angeht, aber von denen sozusagen, die laufen ja eher im Hintergrund. Wenn es um wichtigere, größere Themen geht, jetzt zuletzt beispielsweise zum Ukraine-Krieg oder auch Aussprachen zum Gaza-Krieg, dann nehmen sie ihre Redezeit, die sie haben, in Anspruch und nutzen sozusagen die Bühne da und zeigen Präsenz. Also es findet schon Mitarbeit statt, häufig aber schon auch gekoppelt mit immer wieder dem Hinweis auch, also das ist, wenn man mal in so Anfragen zum Beispiel reinguckt, immer mit dem Hinweis, ist das nicht eine Sache wieder, wo sich die Europäische Union oder ihre Institutionen Kompetenzen anmaßen, die eigentlich zum Nationalstaat gehören. So, das machen sie schon mal ganz stark da drin. So, und dann zeigt sich natürlich, dass sie eigentlich gegen die Institution arbeiten.
Wie gehen die anderen Parteien im Europäischen Parlament mit den Extremrechten um? Wie sehr dringen die Rechtsaußenparteien mit ihren Themen durch?
Zuletzt 2019 und auch nochmal 2020, wo die Ausschüsse zum Beispiel neu besetzt wurden, waren die anderen Parteien alle immer noch sehr stolz, dass sie den sogenannten Cordon Sanitaire aufrechterhalten und mit denen eben nicht zusammenarbeiten. Also es ist Usus, dass die Fraktionsvorsitze eben repräsentativ aufgeteilt werden unter den vertretenen Fraktionen und denen haben sie ihnen einfach vorenthalten. So, das haben sie sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben, dass sie an der Stelle nicht mit denen zusammenarbeiten, was aber auch nur für die dezidiert extrem rechte Fraktion Idee stimmt. Und nicht für Parteien wie den Fidesz, die Peace, die polnische Peace und andere, die eben in der Fraktion der europäischen konservativen Reformisten sind. Also da sozusagen bröckelt es schon. Ansonsten findet immer noch, vor allen Dingen dann aber medial und außerparlamentarisch, schon immer noch Abgrenzung statt gegen die meisten dieser Parteien.
Zusammengefasst können wir festhalten, auch wenn die anderen Parteien zumindest im Großen und Ganzen Abstand halten, Die extrem rechten Parteien wissen offenbar das EU-Parlament durchaus für sich zu nutzen. Wie sieht das in den deutschen Parlamenten aus? Im Bundestag und in den Landesparlamenten? Darüber hat mein Kollege Tim Schulz mit Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel gesprochen. Professor Schröder forscht unter anderem zu Extremismus, zu Verbänden und Gewerkschaften. Außerdem gehört Professor Schröder der Grundwertekommission der SPD an. Von 2009 bis 2014 war er Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familien in Brandenburg. Wolfgang Schröder analysiert seit vielen Jahren, wie zum Beispiel die radikal rechte AfD in deutschen Parlamenten auftritt und agiert. Mein Kollege Tim Schulz hat ihn gefragt, welche Themen die AfD dort setzt.
Sind das diese klassischen Kernthemen, die die AfD verfolgt, also Migration und innere Sicherheit zum Beispiel, oder gibt es auch ganz andere Themen?
In der Phase 2015 bis 2021 stand ganz klar die Migrationsfrage im Vordergrund. Danach war die Corona-Frage ganz bedeutsam, weil sich die AfD gemein gemacht hat mit den Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern, die gegenüber der restriktiven Regierungspolitik aufbegehrten und damit auch eine Anschlussstelle für die AfD geboten haben. Insgesamt kann man sagen, dass die AfD in der Lage ist, alle Krisen und alle Themen, die auf der Straße kommuniziert werden, für sich anzueignen. Und zwar unabhängig von ihrer eigenen Programmatik. Man konnte das ganz schön bei den Bauernprotesten beobachten. Die AfD ist grundsätzlich gegen die Europäische Union in der jetzigen Gestalt. Sie ist grundsätzlich gegen Subventionen, weil sie eine neoliberale Partei ist, deren programmatisches Leitbild der schlanke Staat ist. Die AfD hat im Haushaltsausschuss 2 Wochen vor den Protesten der Bauern jegliche Verbesserung der Situation der Bauern abgelehnt. Die Bauern waren auf der Straße. Die AfD ist sofort auf die Bauern zugegangen und hat gesagt, wir sind bei euch, wir sind mit euch, ihr seid unsere Leute und wir vertreten eure Interessen im politischen Raum. Das heißt, diese Partei ist auch im öffentlichen Diskurs gar nicht zu fassen, weil sie jegliche Spielregeln eines integeren Miteinanderredens verletzt, verhonepiepelt und in Frage stellt, weil wenn man jetzt sagen würde, ja, in eurer Programmatik steht doch Folgendes oder ihr habt gestern dies und jenes gesagt, dann würden die sagen, interessiert uns nicht, das, was wir jetzt gerade sagen, was ich jetzt gerade sagen, ist das Gesetz der AfD und damit hat man ja kaum Möglichkeiten zu realisieren, was ist das wirklich wert, was sie sagen, was ist der Plausibilitätsgehalt, was bedeutet das für jetzt, für morgen, für übermorgen.
Können Sie vergleichen, ob andere radikal-rechte oder rechtsextreme Parteien in der Vergangenheit ähnlich agiert haben, also zum Beispiel die NPD, die ja auch in Landtagen vertreten war?
Es gibt schon Parallelen in der Vorgehensweise, was die Respektlosigkeit gegenüber den Institutionen, Gepflogenheiten betrifft, was Themenauswahl angeht. Aber das war alles weitaus defensiver, ruhiger und weniger offensiv und weniger gefährlich als das, was wir heute erleben. Es hat eine ganz andere Dimension, wenn man so will, haben wir es bei der AfD im Vergleich mit den anderen Parteien, auch dadurch, dass sie mittlerweile sich nicht nur radikalisiert hat, sondern eben auch etabliert hat, mit einer rechtsradikalen Erfolgsgeschichte zu tun, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie in professioneller Form in der Lage ist, Social Media für sich zu nutzen.
Inwiefern können denn andere politische Akteure, also zum Beispiel die anderen Parteien, die in den Parlamenten vertreten sind, diese extrem rechten Parteien einhegen?
Naja, es gibt schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sie einzuhängen. Das fängt damit an, dass man sie nur im Rahmen des wirklich Notwendigen am parlamentarischen Geschehen teilhaben lässt. Weil das Parlament ist ja auch eine eigene Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft braucht man auch Vertrauen, um entsprechende Ämter übernehmen zu können. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Wahlämtern, vom Präsidium, von den Ausschüssen, und das sind demokratische Wahlen. Und da steht es jedem Abgeordneten frei, seine Stimme so zu geben, wie er das für angemessen und verantwortlich und vernünftig erachtet. Und das haben wir ja auch gesehen, dass die AfD jetzt im Bundestag auch in der zweiten Legislaturperiode bisher nicht ins Präsidium aufgerückt ist. Das ist übrigens auch keine Besonderheit im Umgang mit der AfD. Die Grünen haben ihre erste Position im Präsidium nach 11 Jahren erhalten. Und die PDS-Linkspartei hat auch ganz lange warten müssen, bis das eintritt.
Wir führen ja immer wieder die Diskussion um Brandmauern gegenüber der AfD. Wie stabil stehen denn die Brandmauern in den Parlamenten, die Sie untersucht haben?
Brandmauer meint, dass es keine Kooperation gibt, weil diese Partei sich nicht im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Spielregeln eines fairen Parlamentarismus bewegt. Wir haben 3 große Ebenen in unserem politischen System, wenn man die europäische Ebene jetzt mal außen vor lässt. Das sind die Kommunen, das sind die Länder und ist der Zentralstaat. Für den Zentralstaat ist klar, da wird es keine Kooperation mittelfristig geben können. Auf der Länderebene haben wir 2020 im Frühjahr erlebt, dass dies doch nicht so klar ist. Hier ist das große Problem die Union, weil die Union eine Gleichsetzung vornimmt, auch wenn sie das selbst immer wieder versucht zu relativieren. Aber in der Praxis läuft es auf eine Gleichsetzung raus zwischen Linkspartei und AfD. Und damit ist die Koalitionsfähigkeit und die Herstellung von soliden Mehrheiten für demokratische Parteien in Thüringen durch das Verhalten der CDU verunmöglicht. Und insofern ist die ganze Brandmauer-Diskussion in starkem Maße eine, die auf die CDU konzentriert. Das muss man ganz eindeutig sagen. Und die CDU kann nicht auf der einen Seite auf der zentralstaatlichen Ebene Sonntagsreden halten und auf der Ebene, wo es wirklich drauf ankommt, das sind nämlich die Kommunen, dann das freie Spiel der Kräfte laufen lässt und teilweise sogar eben mit Hinweis auf Thüringen sogar auf der Länderebene. Und jetzt muss man das auch mal in Zahlendimensionen sagen. Wenn man die Aufteilung sich anschaut, dann haben wir mal im Bundestag 600 bis 700 Abgeordnete, dann haben wir 2000 Abgeordnete in den Länderparlamenten und wir haben über 200.000 Mandatsträger in den kommunalen Parlamenten. Wenn man davon ausgeht, die Kommunen und ihre Parteien und kommunalen Parlamente sind die Grundlage unserer Demokratie, dann müssen wir hier eigentlich bei einer strukturell als gefährdend eingeordneten Partei sagen, Leute, ihr müsst dann auch entsprechend euch aufstellen und bei jedem Punkt, der vermutlich ähnlich ist, wie auch eine AfD das handhaben könnte, müsst ihr einen eigenen Antrag stellen, um deutlich zu machen, ihr kommt ohne diese Partei aus. Und kann es sogar sein, dass der Antrag der AfD besser ist, muss man sagen, tut uns leid, solange ihr nicht bereit seid, euch im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der guten Anerkennung der Spielregeln des parlamentarisch-demokratischen und Menschenwürde achtenden Stils bewegt, müsst ihr leider draußen vorbleiben.
Ein abschließendes Fazit. Wie quittieren denn die Wählerinnen und Wähler das Agieren und die Präsenz der AfD in den Parlamenten?
Das interessiert die überhaupt nicht. Weil die messen die AfD nicht daran, ob das jetzt so super realitätstüchtig ist, was die im Einzelnen dort machen, sondern die schauen, ist das eine Partei, die in unserem Sinne den Kurs der anderen kritisiert? Ist das eine Partei, die in unserem Sinne unsere Enttäuschung, unsere Nöte, unsere Sorgen, unseren Zorn vor allen Dingen in der emotionalen Weise artikuliert? Insofern verstehen sich die Abgeordneten auch als ein Stück weit mandatiert durch eine zornige Bevölkerung und versuchen, diesen Zorn dem sogenannten Establishment gegenüber zu artikulieren. Was wir aus all dem nehmen können, ist, es ist eine Partei, die nicht nur in starkem Maße respektlos gegenüber den Gepflogenheiten der Demokratie, des Parlamentarismus ist. Sie ist natürlich zutiefst unglaubwürdig und zutiefst daran interessiert, die bestehenden Institutionen, Spielregeln und Gepflogenheiten in Frage zu stellen. Also mit anderen Worten, das politische System mit dem Staat und den demokratischen Parteien an der Spitze zu delegitimieren, die Politik zu verunsichern und der Bevölkerung eine Orientierung einzuflößen, die am Ende auf Destabilisierung hinausläuft.
Was passiert, wenn autoritäre, radikal rechte Parteien politischen Einfluss gewinnen, wenn sie in die Regierung gewählt werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Maximilian Steinbeiß. Er ist Jurist und Autor und hat 2009 den Verfassungsblog gegründet. Dort analysieren Juristinnen und Juristen seit Jahren die rechtliche Lage in Staaten, in denen autoritäre, rechtspopulistische Parteien erstarken. Der Blog veröffentlicht Artikel von Rechtswissenschaftlern zum Beispiel aus Ungarn, Polen und den USA. Deren Analysen zeigen, wie demokratische Verfassungsordnungen schrittweise durch autoritäre Politiker umgebaut werden, erklärt Maximilian Steinbeiß.
Wie sehr dann eben solche Szenarien sich realisieren, wo dann Schritt für Schritt irgendwie die ganze Verfassungsordnung umgebaut wird und man dann immer weniger dagegen tun kann, bis hin zu einem Punkt wie in Ungarn zum Beispiel, wo man jetzt erst an einem Punkt gelandet ist, wo die Regierung von Viktor Orban eigentlich faktisch realistischerweise nicht mehr auf demokratischem Weg von der Macht vertrieben werden kann. Also die kann eigentlich faktisch nicht mehr abgewählt werden. Und das ist eigentlich ein hartes, autoritäres Regime, das da jetzt ist. Und das ist sehr graduell passiert und es ist immer unter dem Gebrauch und auch Missbrauch von verfassungsrechtlichen Möglichkeiten passiert.
Maximilian Steinbeiß und seine Kollegen stellen sich die Frage, ob und wie solche Entwicklungen auch in Deutschland möglich wären. Steinbeiß hat schon vor einigen Jahren ein solches Szenario für die Bundesebene durchdacht.
Da habe ich festgestellt, das ist erschreckend einfach, dann innerhalb von einer Legislaturperiode im Grunde die ganze Demokratie aus dem Fenster zu schmeißen, ohne dass man dafür einen offenen Verfassungsrechtsbruch begehen müsste und ohne dass man einen Buchstaben am Grundgesetz dafür ändern müsste. Und der Schlüssel dazu ist die Unterwerfung des Bundesverfassungsgerichts. Da passiert jetzt gerade Gott sei Dank auf Bundesebene allerhand. Da gibt es einen Vorschlag, den ich sehr, sehr gut finde, wie man da das Bundesverfassungsgericht besser absichern kann. Im Moment sieht es so ein bisschen so aus, als würde die CDU da nicht mitmachen. Ich hoffe, dass da noch Bewegung reinkommt. Aber jedenfalls, das ist ein Thema, an dem wir seit vielen Jahren arbeiten.
Inzwischen hat das Team um Maximilian Steinbeiß das sogenannte Thüringen-Projekt gestartet. Ein wissenschaftliches Forschungsprojekt des Verfassungsblogs, das die Frage beantworten soll, wie widerstandsfähig Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland sind. Und zwar am Beispiel des Freistaates Thüringen. Das Team verweist darauf, dass es bei seiner Forschung nicht explizit um die AfD oder eine andere bestimmte Partei gehe, sondern darum, was eine autoritär-populistische Partei auf Landesebene tun könnte, um dem demokratischen Rechtsstaat zu schaden.
Ja, und da haben wir gesagt, wir schauen uns das jetzt mal in Thüringen ganz spezifisch an. Wir fahren dahin, wir reden mit so viel wie möglich Leuten, wie wir können. Auf der Verwaltungsebene, auf der Justizebene, auf der Politikebene, Medien, Zivilgesellschaft, alle, die wir kriegen können. Und verschaffen uns da ein Bild darüber, was dann passieren könnte, wenn autoritäre Populisten da auf bestimmten Level Macht- und Einflussmöglichkeiten in die Hände. Und da haben wir jetzt die Szenarien ausrecherchiert in vielen Punkten. Was wir jetzt noch machen müssen, ist dann auch zu gucken, was auf der Bundesebene passiert. Wenn da plötzlich ein Land dabei ist, das autoritär-populistisch regiert ist oder wo man dann Bundesratsmitglieder hat, die von sowas kommen. Wie funktioniert dann überhaupt der Bundesrat noch? Wie funktionieren solche Institutionen wie die Ministerpräsidentenkonferenz noch, die im Moment so ein bisschen die Schlüsselinstitution für die ganze Bund-Länder-Koordination ist? Was passiert dann da? Und daran anschließend dann auch die Frage, was kann der Bund dann machen? Da gibt es noch ganz wenig Erkenntnis dazu. Das ist total untererforscht, rechtswissenschaftlich, weil es auch gar keine Praxis dazu gibt. Es gibt keine Fälle dazu, es gibt keine Rechtsprechung dazu. Das, was im Grundgesetz dazu drinsteht, lässt sehr viel Auslegungsspielräume offen und die müssen erst noch gefüllt werden.
Gemeinsam mit Maximilian Steinbeiß besprechen wir mehrere Beispiele. Szenarien, die das Team des Thüringen-Projekts rechtswissenschaftlich analysiert hat. Szenario 1. Eine radikal rechte, autoritäre Partei wird stärkste Kraft bei einer Landtagswahl. Dann hat diese Partei zum Beispiel das Recht, einen Landtagspräsidenten vorzuschlagen.
Das heißt noch nicht, dass dieser Vorschlag dann gewählt werden muss, aber sie kann jedenfalls erstmal den ersten Vorschlag machen. Das ist die konstituierende Sitzung des Landtags, in der das stattfindet. Also der Landtag ist gar nicht arbeitsfähig, bevor diese Wahl nicht stattgefunden hat. Das heißt, da steht auch ein hoher Druck dahinter. Die ganzen Abgeordneten wissen, eigentlich geht es erst los, wenn diese Landtagspräsidentenwahl rum ist und wenn man diesen Posten besetzt gekriegt hat. Wenn diese Person gewählt wird und wenn es sich dabei um jemanden handelt, der der autoritär-populistischen Strategie folgt, dann werden die sehr schnell feststellen, dass man mit diesem Amt des Landtagspräsidenten eine Menge machen kann.
Bisher ist es üblich, dass Landtagspräsidenten nicht im Sinne der eigenen Partei und Fraktion agieren, sondern dass sie sich als überparteilich verstehen und den Landtag insgesamt repräsentieren.
Es muss auch so sein, sonst kann der Landtag nicht funktionieren. Aber wenn in dem Moment, wo der das aufhört, das zu machen, dann kann er diese ganze Institution umdrehen oder beziehungsweise erstmal lahmlegen und dann umdrehen. Und was zum Beispiel auch so ein Landtagspräsident in Thüringen kann, ist Gesetze, die der Landtag beschlossen hat, die müssen sozusagen ausgefertigt werden. Das heißt, die müssen unterschrieben werden als wie so eine Notarbeglaubigung, dass man sagt, das ist alles korrekt zugegangen mit diesem Gesetz. Da steckt auch so ein Moment von Verfassungsrechtsprüfung drin. Auf Bundesebene macht es der Bundespräsident, da kommt es ja auch manchmal vor, dass der dann eben so ein Gesetz dann nicht ausfertigt, weil er sagt, das ist einfach verfassungswidrig. Das ist nicht oft, aber kommt vor. Und sowas könnte dann eben so eine Landtagspräsidentin auch in Thüringen versuchen. Kommt auch in Thüringen manchmal vor, noch seltener, aber ist auch nicht unheard of. So, und damit kann man Missbrauch treiben. Da kann man dann sagen, irgendwie, wenn halt dieses Gesetz der AfD nicht passt, dann behauptet die einfach mal, das ist verfassungswidrig und dann kann das nicht in Kraft treten. Das sind so Szenarien, die würde ich jetzt nicht sagen, sind wahrscheinlich, aber sie sind möglich. Da ist Missbrauchspotenzial da.
Szenario 2. Eine autoritäre, radikal rechte Partei wird nicht nur stärkste Kraft, sondern bekommt auch mehr als ein Drittel der Mandate, also der Sitze im Parlament. Maximilian Steinbeiß erklärt dieses Szenario am Beispiel der AfD, die laut Umfragen in Thüringen Chancen auf eine solche Mehrheit im Landtag hat und die in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Dann gibt es jede Menge Blockademöglichkeiten, die damit einhergehen. Dann kann man die Verfassung nicht mehr gegen die AfD ändern, dann kann man die RichterInnen beim Landesverfassungsgericht nicht mehr gegen die AfD wählen. Dann kann man den Richterwahlausschuss, der für die Ernennung von RichterInnen in den normalen Gerichten zuständig ist, wenn die auf Lebenszeit ernannt werden sollen, dann kann man diese Personen nicht mehr wählen und damit dieses Gremium kann dann da blockiert werden und. Und was man vor allem dann auch nicht mehr kann, ist die Landtagspräsidenten abwählen. Da braucht man nämlich auch eine Zweidrittelmehrheit dafür. Das heißt, wenn der Landtagspräsident dann halt Missbrauch betreibt mit seinem Amt, dann kann man dagegen nichts mehr machen. Wird man nicht mehr los.
Maximilian Steinbeiß sieht hier noch ein weiteres mögliches Problem. Und dabei geht es um den Verfassungsschutz. In den Landtagen und im Bundestag gibt es sogenannte parlamentarische Kontrollkommissionen oder Kontrollgremien. Diese Gremien sollen die Verfassungsschutzbehörden der Länder und des Bundes kontrollieren. Und damit sie das tun können, bekommen die Abgeordneten in diesen Kontrollgremien Zugang zu vertraulichen Informationen der Verfassungsschutzbehörden. Sie dürfen Mitarbeiter befragen, werden darüber informiert, wer mit welchen Mitteln beobachtet oder sogar überwacht wird. Viele Infos, die streng vertraulich sind. Der Verfassungsschutz beobachtet auch die AfD. Bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextremistisch, Stand März 2024. Begründet werden diese Beobachtungen unter anderem mit teils engen Kontakten zwischen AfD und rechtsextremen Gruppierungen, die Medienberichte in den letzten Jahren aufgedeckt haben. So zum Beispiel die Verbindungen zwischen AfD-Politikern und den rechtsextremistischen sogenannten Identitären. Maximilian Steinbeiß hält es für ein Risiko, wenn Politiker einer Partei, die selbst beobachtet wird, in den parlamentarischen Kontrollgremien Zugang zu vertraulichen Informationen über die Arbeit der Verfassungsschützer bekommen.
Wer in dieser Kommission sitzt, der weiß Bescheid über alles, was der Verfassungsschutz dann zum Beispiel über die Rechten weiß. Und würde die AfD da drin sitzen, dann würde die AfD halt alles wissen, was der Verfassungsschutz über die Rechten weiß. Und sie sind zwar zur Geheimhaltung verpflichtet, aber die Gefahr besteht trotzdem, dass dann eben die Rechten alles wissen, was der Verfassungsschutz über die Rechten weiß. Und das wäre dann tatsächlich ein Szenario, wo da eigentlich dann der Verfassungsschutz dann in der Hinsicht jedenfalls seine Arbeit aufgeben könnte. Und gerade deswegen ist es so attraktiv und interessant, für die AfD da reinzukommen.
Die Mitglieder dieser Kontrollgremien müssen in den meisten Landtagen mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden, erklärt Steinbeiß. Und auch die Opposition muss in diesen Gremien vertreten sein.
Das könnte man ja gerade gleich lassen. Die Regierung braucht sich ja nicht selber beaufsichtigen. Es muss die Opposition da drin vertreten sein. Und wenn es eben über so eine Zweidrittelmehrheit gelöst ist, dann heißt es, dass man dann eine Sperrminorität schafft. Und wenn es jetzt so, wie es in den Umfragen ausschaut, dazu kommen sollte, dass die AfD zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen, vielleicht sogar in Brandenburg auch, diese Schwelle überschreitet und mehr als ein Drittel im Landtag hat, dann ist eben eine Zweidrittelmehrheit gegen die AfD nicht mehr möglich. Und dann kann sie die ganze Wahl von diesen Mitgliedern des parlamentarischen Kontrollgremiums blockieren.
Im Falle einer Regierungsbeteiligung könnten laut Maximilian Steinbeiß wichtige Führungspositionen in den Sicherheitsbehörden neu besetzt werden.
Wenn die AfD den Innenminister stellt, dann könnte sie zwei Schlüsselpositionen neu besetzen, nämlich den Präsidenten der Landespolizeidirektion, also den Polizeipräsidenten, und den Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz, die dann der jeweilige Innenminister sich mehr oder weniger aussuchen kann. Und solange das so ist, könnte das eben auch ein AfD-Innenminister tun und dann an diesen beiden Positionen seine Leute hinpacken und die dann dafür dann mit dem Weisungsrecht in diese Institutionen, in der Polizei und in dem Landesamt für Verfassungsschutz dafür sorgen, dass dann da andere Prioritäten herrschen.
Für das nächste Szenario durchdenkt Maximilian Steinbeiß die Frage, was passieren könnte, wenn eine autoritäre, radikalrechte Partei den Ministerpräsidenten stellen würde. Er verweist auf das Thema Medienfreiheit und erklärt, in Thüringen ist es bisher so geregelt, dass der Ministerpräsident allein den Medienstaatsvertrag mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kündigen kann. Der Landtag hätte darauf keinen Einfluss.
Da könnte der Ministerpräsident an seinem ersten Amtstag mit einer Unterschrift aus allen Medienstaatsverträgen aussteigen. Und dann gibt es Übergangsfristen, bis dann das tatsächlich dann vollzogen ist. Dann, ich glaube, 2 Jahre sind es dann und dann ist Schluss mit MDR in Thüringen. Und dann besteht dann eben der Spielraum, dann den eigenen Rundfunk aufzubauen. Und was der dann da so verfassungsrechtlich können und liefern muss, ist, da gibt es große Spielräume, das auszugestalten. Und man kann das mit eigenen Leuten dann machen, mit eigenen Strukturen dann machen. Und das ist ja eigentlich auch schon angekündigt, dass Höcke für den Fall, dass er Ministerpräsident würde, genau das auch machen will. Also das würde passieren. Dann aber auf der anderen Seite noch die ganze private Medienlandschaft, über die wird viel weniger geredet. Da geht auch eine Menge. Also das ist auch etwas, was man in anderen Ländern sieht, zum Beispiel in Ungarn oder so. Wenn man mal an der Regierung ist, dass man dann so Oligarchen neben sich hochzieht, die dann für einen private Medienlandschaft zusammenkaufen und dann in den Dienst dieser Regierung stellt und sich das dann entsprechend bei den öffentlichen Aufträgen dann entlohnen lässt. Das ist etwas, was Orban systematisch gemacht hat, seit 25 Jahren. Und mit dem er sehr effektiv und auf schwer angreifbare Art und Weise dann eigentlich einen sehr großen Teil der Öffentlichkeit unter die Kontrolle der Regierung bringen kann.
Ein weiteres Feld, das die Juristinnen und Juristen vom Thüringen-Projekt untersucht haben, ist die Förderung von Kunst, Kultur und der Zivilgesellschaft, also von Projekten zur Demokratiebildung.
Da könnte das enorme Folgen haben, weil es eben da auch viel übers Geld geht und dann eben Förderprogramme nicht verlängert werden oder Eigenanteile des Landes oder der Kommunen, die notwendig sind, dass man dann an Bundesförderung kommt, dann nicht geleistet werden. Das heißt, da eben diese ganzen Landschaften dann trocken zu legen und da einfach dafür zu sorgen, dass da das Geld ausgeht, dass da das Licht ausgeht, dass diese Leute dann sich neue Jobs suchen müssen, da kann man innerhalb sehr kurzer Zeit einen enormen Schaden anrichten. Gerade so auf kommunaler Ebene, gerade so in diesen prekären ländlichen Regionen, wo dann irgendwelche Leute seit Jahren da sich um Flüchtlingshilfe bemühen, um Demokratieaufklärung und Demokratieförderung bemühen, immer so auf befristeten Verträgen, denen irgendwie den Saft abzudrehen und dann ziehen die Leute weiter, dann sind diese Strukturen weg und wenn die mal weg sind, dann kann man die auch nicht einfach wieder anknipsen, sondern dann sind die weg.
Zum Abschluss haben wir Maximilian Steinbeiß eine ganz grundsätzliche Frage gestellt. Wie gut schützt das deutsche Grundgesetz den demokratischen Rechtsstaat vor einer möglichen Machtübernahme durch eine autoritäre, rechtsextreme Partei?
Also ich glaube, die Erwartung an die Verfassung zu richten, dass sie uns vor einem solchen Szenario schützen kann, damit würde man jede Verfassung überfordern. Keine Verfassung kann so wasserdicht sein, kann so bulletproof sein, dass sie jedem Szenario vorbeugt, wo Missbrauch mit ihren Institutionen getrieben wird. Und wenn man das von der Verfassung erwartet, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Es gibt bestimmte Dinge, wo vielleicht die Verfassungsordnung bestimmten besonders wahrscheinlichen Szenarien es leichter macht, als es nötig wäre. Und da sollte man, könnte und sollte man was tun dagegen. Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man die Verfassung so wasserdicht kriegt, dass uns da nichts passieren kann und dass wir uns da sozusagen auch nicht mehr drum kümmern müssen, sondern das dann eben irgendwie den Juristen überlassen, denn dass die das alles irgendwie abwenden. Sondern es wird immer so sein, dass man erkennen muss, an welchen Punkten tatsächlich Verfassungsmissbrauch stattfinden kann und stattfindet und dann auch in der Lage und bereit ist, sich nicht in irgendwelchen Selbstberuhigungserzählungen einzuwickeln, sondern sich dagegen massiv und aktiv zur Wehr zu setzen.
Das war Folge 4. Extrem rechte Parteien in den Parlamenten. Von Jana Merkel und Tim Schulz. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de/rex24-podcast.